Bei dieser Reise wollte ich zum Nanga Parbat und bin tatsächlich am Ende bis zum Camp 1 auf 4500 Metern gekommen und da war ich tatsächlich sehr stolz dann.
Aber woher nimmst du diese Energie? Das ist ja für jeden kräftezehrend, aber sprechen wir es mal aus, du warst 68. Wenn
Ja.
ich mir das vorstelle mit 36, ich komme da nicht hoch.
Also ich komme auch nicht auf jeden Berg. Die Energie kommt einfach daraus, dass ich es gerne machen möchte. Wenn ich das nicht wollen würde, würde ich zu Hause bleiben und Salat und Tomaten anpflanzen. Das ist ja auch in Ordnung. Die wirkliche Herausforderung waren für mich immer dann, wenn das Auto defekt war und ich unterwegs war mit einer Eskorte von 5, 6 schwer bewaffneten Militärpolizisten und sie mich abgeschleppt haben in eine Militärstation in den Bergen, wo man dann sich fragt, bin ich sicher oder sie hätten mich auch umbringen können oder sonst irgendwas. Aber die haben mir einfach nur Gebäck gegeben und Tee.
Reist du? Das möchten wir in diesem Podcast rausfinden. Hi, ich bin Julia, ich bin Redakteurin beim Online-Magazin Reisereporter und ich nehme euch mit auf spannende Abenteuer rund um die Welt. Dafür spreche ich mit Reisenden über ihre bewegendsten Reiseerfahrungen. Wir schauen uns verschiedene Reiseziele genauer an und lernen die unterschiedlichsten Wege kennen, die vielen schönen Ecken unserer Erde zu erkunden. Dass Abenteuer kein Alter kennen, dafür ist mein heutiger Gast Margot Flügel-Anhalt eines der besten Beispiele. Margot ist Jahrgang 1953 und reist auf die unterschiedlichsten Arten alleine um die Welt. Mit 64 ist sie zum Beispiel mit dem Motorrad von Hessen bis an den Hindukusch gefahren, mit 65 mit einem alten Benz 18.000 Kilometer durch 15 Länder bis nach Laos in Südostasien. Mit 68 hat sie sich dann einen Geländewagen gekauft und ist wieder aus Deutschland bis in den Himalaya gefahren und genau auf diese Reise nimmt sie uns heute mal mit. Wir fahren in dieser Folge mit Margot und ihrem alten Lader 22.000 Kilometer bis zur höchstgelegenen Straße der Welt, dem Karakorum Highway, und wieder zurück und lernen dabei Länder wie den Iran und Pakistan kennen. Außerdem nimmt uns Margot mit zum Ziel ihrer Reise, dem Nanga Parbat, den neunthöchsten Berg unserer Erde. Wir wandern mit ihr auf den Spuren der damals größten Bergsteiger Hermann Buhl und den Brüdern Günther und Reinhold Messner, die diesen 8000er vor einigen Jahrzehnten zum ersten Mal bestiegen haben. Und wir lernen natürlich Margot selbst besser kennen. Woher kommt ihre Abenteuerlust? Woher nimmt sie ihre Energie, mit mittlerweile 70 Jahren solche Reisen zu bestreiten? Was reizt sie daran, unsere Welt alleine zu entdecken? Und welche ihrer vielen Reiseformen ist eigentlich ihre liebste? Das alles erfahrt ihr in dieser Folge. Ihr merkt schon, wir haben viel vor, deshalb geht's gleich los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Das ist Wie reist du mit Margot Flügel-Anhalt. Schön, dass du da bist, liebe Margot.
Hi, ich freue mich auch.
Wo erwische ich dich denn gerade? Wo bist du?
Aktuell noch zu Hause. Morgen fahre ich mit meiner Ducati ans Richtung Nordkap.
Ein neues Abenteuer.
Genau.
Was bedeutet das, wenn du sagst, du bist zu Hause? Wo genau ist das?
Das ist in Nordhessen, im ländlichen Raum. Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich vor allem Natur. Das ist auch das, was ich sehen will.
Ja, geht mir genauso. Viele Reisen, vor allem von denen du schreibst, die hast du ja in Angriff genommen, nachdem du pensioniert warst. War das auch so der Zeitpunkt, an dem du dieses Fernweh zum ersten Mal gespürt hast, ganz stark wahrgenommen hast, oder war das auch schon früher da?
Dieses Fernweh, diese Sehnsucht, andere Eindrücke zu sammeln, habe ich schon immer gehabt, auch als kleines Kind schon. Mhm. Und konnte natürlich da nur im süddeutschen Raum, wo ich gelebt habe, am Rande der Schwäbischen Alb, mich ausprobieren und habe das aber ausgiebig getan.
Ja, da sprechen wir auf jeden Fall noch drüber, wie ausgiebig du das getan hast, vor allem in den letzten Jahren. Wie sahen denn Abenteuer für dich früher aus?
Also das erste größere Abenteuer war, als ich 13 war, bin ich mit meinem normalen Dreigang-Fahrrad ohne Handy mit einer Papierkarte in die Schweiz gefahren und war da 3 Wochen unterwegs. Heute fragt man sich natürlich, wie man sowas ohne Handy machen kann, aber es funktionierte.
Ja. Wie hat man sowas ohne Handy gemacht? Sehr viel geredet wahrscheinlich, oder?
Ja, ich hatte ja eine Karte und konnte deswegen die Wegeführung finden und den Rest habe ich erfragt.
Erinnerst du dich an so Reiseerfahrungen auch als Familie? Du hast sehr viele Geschwister, oder?
Ja, ich bin mit vier Geschwistern groß geworden. Die anderen Geschwister waren war aus der zweiten Ehe meines Vaters, die ich eher seltener getroffen habe. Insgesamt habe ich 11 Geschwister, Halbgeschwister. Unsere Familie ist nicht gereist. Wir hatten kein Auto und meine Eltern hatten auch kein Geld, um mit dem Sportwagen nach Italien zu fahren. Und sie hatten auch keinen Sportwagen.
Allein da schon gescheitert.
Das heißt, im Prinzip sind wir zu Fuß gewandert. Meine Mutter war unheimlich gerne mit uns in den Wäldern der Schwäbischen Alb unterwegs und das war natürlich großartig.
Ja. Woher kommt deine Abenteuerlust? Kannst du dir das familiär erklären oder woanders her?
Also in meiner Familie bin ich die Einzige, die dieses Bedürfnis hat, aufzubrechen und ich glaube, ich gehöre zu der Gruppe von Menschen, die dieses Reisegehen haben, das angeblich tatsächlich genetisch festgestellt worden ist. Und zwar kann es sein, dass als die Menschen noch in Höhlen lebten und neue Jagdgründe erforschen mussten, dass sie dann einige von ihnen losgeschickt haben, um über den Berg zu gehen und nach neuen Lebensräumen zu suchen. Und diese einige waren mutiger oder furchtloser als andere und hatten das wahrscheinlich genetisch so drauf und vermutlich waren das meine Vorfahren.
Ich zähle mich da auch rein, auf jeden Fall. Wir gehen ja hier in unserem Podcast der Frage nach, wie reist du? Und bei vielen Reisenden habe ich das Gefühl, die finden so einen Reisestil und dann suchen die sich immer wieder neue Reiseziele, neue Herausforderungen innerhalb dieses Reisestils. Bei dir ist das anders? Es geht ein bisschen wilder zu. Mit 64 bist du mit dem Motorrad von Hessen bis an den Hindukusch, mit 65 dann mit dem Benz losgefahren, einfach mal bis nach Laos, 15 Länder durchquert, mit 68 mit dem Geländewagen von Hessen bis in den Himalaya. Dann schnappst du dir ein E-Bike, morgen geht's wieder mit dem Motorrad los. Wie würdest du denn diese Frage beantworten? Wie reist du am liebsten?
Dazu kommt auch noch, dass ich von 2008 bis 2012 zu viele tausende Kilometer zu Fuß unterwegs war. Und ehrlich gesagt fand ich das am intensivsten, weil man, wenn man zu Fuß unterwegs ist, nur mit der eigenen Kraft unterwegs ist und nicht mit einem Motor. Das würde ich auch jedem empfehlen, der beginnt zu reisen, weil man dann genau spürt, wer man ist. Und ich brauche immer die Fortbewegungsart, die dem Ziel entspricht. In den Himalaya zu Fuß zu wandern, dauert einfach zu lang.
Das stimmt. Was aber alle Reisen gemeinsam haben, du bist alleine unterwegs, oder? Was macht dieses Alleinreisen mit dir?
Genau, ich fahre natürlich auch mal hin und wieder mit meinen Söhnen in Urlaub oder irgendwohin, aber im Allgemeinen mache ich solche großen Reisen alleine, weil ich dann hundertprozentig im Hier und Jetzt bin. Das heißt, ich entscheide, was ich mache, wann ich aufbreche, wie ich fahre, wem ich begegne und kann niemanden verantwortlich machen, wenn irgendwas schief geht.
Außer dich selbst.
Genau.
Ja, du hast ja ganz offensichtlich, wir haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, viele Abenteuer im Kopf, einige schon umgesetzt, andere folgen noch. Wir könnten also unzählige Podcast-Folgen füllen. Ich habe mir überlegt, wir sprechen mal über eins deiner jüngsten Abenteuer heute ein bisschen genauer. Und zwar, als du dir den Geländewagen gekauft hast, den alten Lada, und aus Hessen losgefahren bist, durch Osteuropa bis ins höchste Gebirge der Welt. Magst du uns dahin nochmal mitnehmen heute ein bisschen genauer? Wo wolltest du eigentlich hin? Du hast gerade schon gesagt, es geht dann immer auch um das Reiseziel, wenn du dein Reisemittel aussuchst. Was war dein Ziel?
Ja, genau. Also ich reise nicht irgendwo hin und lass mich treiben, sondern bei dieser Reise hoch hinaus heißt der Film und auch das Buch, das ich über diese Reise geschrieben habe, wollte ich zum Nanga Parbat. Der Nanga Parbat ist der neunthöchste Berg, der neunthöchste Achttausender. Und mich hat die Geschichte von Hermann Buhl fasziniert. Und auch die Geschichte von Günther und Reinhold Messner, die diesen Berg versucht haben zu erklimmen. Und ich habe mich sehr ausgiebig über die Geschichte des Nanga Parbat informiert, bevor ich losgefahren bin. Und bin tatsächlich am Ende bis zum Camp 1 auf 4500 Metern gekommen. Und da war ich tatsächlich sehr stolz dann.
Ja, zu Recht. Also es ist ja erstmal eine richtig lange Strecke, die du da gefahren bist. Also wer mal in den Urlaub mit dem Auto gefahren ist, weiß, wie anstrengend das hier alleine ist. Und es wurde dann immer anstrengender von den Streckenverhältnissen her. Vorher bist du mal mit dem Motorrad in ein Gebirge gefahren. Warum hast du dich da jetzt ganz bewusst gegen das Motorrad und für einen Geländewagen entschieden gehabt?
Also ich wusste, dass der Karakorum Highway, auf dem ich im Himalaya unterwegs sein würde, sehr kompliziert ist und meine Geländeerfahrungen mit Motorrad sind jetzt nicht sehr optimal. Und tatsächlich sollte es noch viel schlimmer kommen, denn als ich in Pakistan unterwegs war, gab es dort die Jahrhundertflut und die Wege waren, die ich hätte fahren müssen, waren größtenteils weggebrochen und verschüttet mit Steinen, Schlamm und Wasser, sodass ich da ganz große Schwierigkeiten gehabt hätte, mit dem Motorrad unterwegs zu sein. Und natürlich ist das auch eine Zeitfrage. Ich kann mit dem Auto große Strecken an einem Tag zurücklegen und mit dem Motorrad eben nur begrenzt unterwegs sein.
Ja, das stimmt. Was hast du so als das Schöne an diesem Reisestil empfunden, mit so einem kleinen Auto durch die Länder zu fahren?
Also der Lada ist ja ein wunderbarer Geländewagen, ganz einfach und kann überall repariert werden, was ja auch notwendig war, weil unter anderem zum Beispiel in den Bergen die Lichtmaschine plötzlich kaputt gegangen ist, vermutlich wegen der Wassermengen, die in den Motor gelangt sind, durch überschwemmte Straßen. Und es ist ein Auto, das hat überhaupt keine technischen komplexen Bedingungen. Das heißt, es hat einfach einen Motor und ein Lenkrad und fertig. 4 Räder und damit kann man tatsächlich auch die schwierigsten Strecken bewältigen.
Okay, und wahrscheinlich dann auch die Reparaturen relativ einfach durchführen.
Ja, das geht dann mit Kabelbinder und Hammer. Und einmal ist der Sitz gebrochen, den haben die dann unterwegs geschweißt. Also das ist in so einem einfachen Auto kein Problem, da irgendwie alles zu reparieren, auch unterwegs.
Kabelbinder und Gaffertape sollte jeder immer dabei haben. Kenne ich als Wohnmobilfahrerin von einem Oldtimer auch sehr gut. Wie bereitet man sich darauf vor? Man kann sich ja ganz offensichtlich auf solche Sachen, die du jetzt beschreibst, nicht vorbereiten, außer dass man übt, Hilfe anzunehmen und Menschen anzusprechen wahrscheinlich. Wie sehen deine Reisevorbereitungen ansonsten aus?
Genau, ich habe überhaupt keine technischen Erfahrungen und kann keinen Motor reparieren. Ich habe auch mehr oder weniger außer einem Wagenheber und ein paar Schraubenziehern und Ersatzbirnen, Glühbirnen, keine Werkzeuge und Materialien dabei. Ich weiß aber, dass wenn ich auf Straßen unterwegs bin, auch immer Werkstätten da sind und Leute, die sich sehr gut mit Motoren auskennen. Und bin dann auch unheimlich dankbar, wenn ich ein Problem mit einem Fahrzeug habe, dass ich diese Leute schnell finde und dass sie mir immer helfen konnten.
Ja.
Das heißt, mit technischen Werkfragen beschäftige ich mich gar nicht. Ich packe nur das ein, was ich dringend nötig habe an Kleidung und Ausstattung, zum Beispiel ein Solar-Aufladegerät fürs Handy, wenn ich irgendwo bin, wo kein Strom ist und ein paar Lebensmittel, wenn ich im Auto unterwegs bin. Und das war's dann eigentlich.
Die Reise mit dem Motorrad vorher, die bist du ja auch ohne großartige Fahrerfahrung losgefahren, auch nur mit einer, nur in Anführungsstrichen mit einer 125er, weil der Motorradführerschein an sich auch nicht da war. Hast du mit diesem Geländewagen dann die Reise danach ein bisschen aus den Erfahrungen gelernt, mal geübt oder fährst du dann auch einfach drauf los, wird sich schon ergeben, die Praxis?
Den Geländewagen habe ich bei jemandem getestet, der selber Lada Niva fährt und konnte in seinem Waldstück einen halben Tag lang umherkurven mit ihm zusammen. Und er hat mir gezeigt, wie man das Differentialgetriebe bedient und da die Gänge umstellt. Und dann übe und lerne ich den Rest unterwegs bei Bedarf.
Bei Bedarf. Mit so einer Lockerheit und so einem Vertrauen muss man aber ja auch erstmal ins Leben gehen können.
Also ich habe in meinem Leben bisher immer erlebt, dass überall, wo ich bin, Menschen sind, die mir positiv gesonnen sind, freundlich und hilfsbereit sind. Und in vielen Ländern sind die Menschen sehr gastfreundlich Reisenden gegenüber. Das heißt, wenn ich unterwegs um Hilfe bitte, habe ich noch nie erlebt, dass jemand diese Hilfe abgeschlagen hat.
Ja, dann lass uns doch mal in diese Länder reingucken. Du bist durch Länder gefahren, die mittlerweile auch von immer mehr Menschen bereist werden. Tschechien, die Slowakei zum Beispiel. Aber auch durch Länder, von denen sich die meisten von uns kein persönliches Bild im Laufe ihres Lebens machen. In dem Fall sehr intensiv die Türkei und nicht nur die Urlaubsrandgebiete am Meer sozusagen. Der Iran, von Polizei begleitet, dann letztendlich auch dein Reiseziel, Pakistan. Wie hast du diese Länder und die Menschen wahrgenommen, die wir meistens nur aus den Medien kennen?
Tatsächlich sind diese Länder, wenn man dann dort unterwegs sein kann, einige sind geschlossen jetzt, zum Beispiel Myanmar, da kann man aktuell mit eigenem Fahrzeug nicht durchreisen.
Ja.
Sobald man erstmal die Grenzen überwunden hat und in dem Land selber sich bewegt, sind die einfach im gleichen Jahrtausend wie wir. Das heißt, die Menschen sind informiert, die haben alle Internet. Viele Länder blockieren natürlich bestimmte Nachrichten oder zeigen Nachrichten nur, wie sie es wollen, wie es politisch passt. Aber die Menschen finden über VPN-Kanäle auch andere Informationen und können mit einem absolut auf Augenhöhe kommunizieren. Und selbst bei Menschen, die im Zelt im Himalaya leben, habe ich überhaupt keine Probleme, mich zu verständigen, weil die einfach im gleichen Zeitalter leben wie wir und die gleichen Erfahrungen im Grunde verwerten können.
Gibt es da so Begegnungen, die für dich noch heute nachwirken, wenn du an diese Reise zurückdenkst? Was kommt dir da in den Kopf?
Die Begegnungen mit den Menschen sind bei jeder Reise faszinierend. Und bei Hoch hinaus war es so, dass wir in Quetta, in der Hauptstadt von Balochistan, also wir, andere Reisende und ich, die da zufällig unterwegs waren, über eine Woche gefangen waren in einem kleinen Hotel, weil wir nicht weiter konnten, durften wegen des Wetters. Und dort habe ich eine Frau aus dem Süden von Pakistan kennengelernt, die unglaublich freundlich und hilfsbereit sich mir zugewandt hat und mir dann eine Schokoladentorte organisiert hat, weil ich dort Geburtstag hatte.
Ach Gott. Ja, an sowas erinnert sich man sich natürlich gerne zurück. Wie ist es denn für dich, wenn ich mir das so vorstelle, als Frau alleine durch Länder zu reisen, wo die Reisefreiheit, die Lebensfreiheit vielleicht ja auch gar nicht so weit reicht, wie du sie auslebst? Wenn wir zum Beispiel mal in den Iran schauen, den du jetzt ja auch schon mehrfach auf deinen Fahrten durchquert hast, mit dem Motorrad, was Frauen dort gar nicht dürfen. Wie reagieren die Menschen da auf dich und wie fühlt es sich für dich an, mit deiner Freiheit da so zu leben?
Als ich mit der Honda durchgekommen bin von Turkmenistan, bin ich in Mashhad angekommen. Das ist die Zentrale der islamistischen Herrscher. Und das war schon als Iran Ersteindruck schon sehr gewöhnungsbedürftig. Und da gab es auch Frauen, die mich sehr kritisch und fast böse angeguckt haben. Die sind da alle tief verschleiert und niemand bewegt sich tatsächlich frei und ungehindert auf der Straße. Nachdem ich das aber alles zur Kenntnis genommen habe, war ich dann in Teheran und da ist das alles schon ein bisschen lockerer, aber es gab immer wieder natürlich auch Leute, Männer und Frauen, die meine Art unterwegs zu sein kritisch beäugt haben. Aber das war nur ein absolut kleiner Teil. Das heißt, 99% der Leute sind begeistert und lehnen die Regeln des aktuellen Regimes ab.
Ja. Was macht das mit dir persönlich, wenn du da unterwegs bist, diese Unterschiede so hautnah mitzuerleben? Einige von uns kennen das, wenn sie in ärmeren Ländern unterwegs sind. Mit mir macht das immer ganz viel emotional.
Also ich musste mich ja genauso verhalten, wie die Regeln dort sind. Ich hatte unter dem Helm oder auch im Ladaniva hatte ich natürlich immer ein Kopftuch und habe meine Haare bedeckt und so weiter. Und das ist, wenn man im August im Iran unterwegs ist, bei knapp 40, 50 Grad natürlich sehr lästig. Ja. Frauen sind auf mich zugekommen und haben mir persönlich mitgeteilt, wie belastend für sie diese Regeln sind, wie sehr sie sich eingeschränkt fühlen und wie sehr sie sich danach sehen, frei und ungehindert zu leben. Und das ist natürlich, vor allem wenn man weiß, dass dort täglich jemand gehängt wird in diesem Land, ein extrem beeindruckendes Statement.
Ja, absolut. Jetzt hast du es gerade selber gesagt, 40, 50 Grad Temperaturen. Allein das wäre für mich schon die allergrößte Herausforderung. Da müsste ich mich irgendwo verkriechen. Aber du fährst, komm mal zurück zu deiner Reise, dann im Lader weiter durchs Gebirge, durch die Länder. Was sind für dich die Herausforderungen gewesen bei der Reise?
Die wirklichen Herausforderungen, also der Lader Niva hat keine Klimaanlage. Da habe ich einfach alle vier Fenster aufgemacht. Und die wirkliche Herausforderung waren für mich immer dann, wenn das Auto defekt war, wenn der Motor plötzlich nicht mehr funktioniert hat, mitten in den Bergen und ich unterwegs war mit einer Eskorte von 5, 6 schwer bewaffneten Levis, Militärpolizisten und niemand wusste, was zu tun ist mit diesem kaputten Auto und sie mich abgeschleppt haben in eine Militärstation in den Bergen, wo ich dann mit diesen 5 Polizisten und auch anderen, die ich teilweise gehört habe, ganz alleine in diesem Militärlager war, wo man dann sich fragt, bin ich sicher oder könnte da jetzt irgendwas schieflaufen? Ich musste ja mit denen auch ihre sanitären Einrichtungen nutzen. Aber es ist so unfassbar, dass sie hätten mich ja umbringen können oder sonst irgendwas. Aber die haben mir einfach nur Gebäck gegeben und Tee.
Du sagst das mit so einem Lachen. Ist das auch die Emotion, die in dem Moment dann bei dir da ist? Hast du in solchen Momenten nicht auch mal Angst? Ich erinnere mich, dass du in einer Doku mal gesagt hast, ich weiß nie, ob ich zurückkomme.
Das weiß ja niemand, wenn man das Haus verlässt und da unser Leben, das Leben aller Lebewesen endlich ist, ist es immer ganz sinnvoll, nicht so zu leben, als würden wir nie sterben. Das heißt, wenn ich einkaufen gehe in die Kreisstadt oder wenn ich in den Himalaya fahre, ist es im Prinzip dasselbe. Entweder ich komme zurück und bin dankbar oder ich komme nicht zurück.
Mhm. Also kann ich mir die Frage, ob du da auch eine Art Lebensmüdigkeit spürst, eigentlich spannend. Es ist abenteuerlich. Du weißt schon, was du tust.
Also lebensmüde war ich in meinem Leben noch nie. Es gab schon schwierige Situationen, wo ich gedacht habe, Mann, oh Mann, so habe ich es mir nicht vorgestellt, vor allem in schwierigen Beziehungen oder wenn Beziehungen zu Menschen kompliziert sind und komplex werden. Aber ich lebe unheimlich gerne und freue mich jeden Augenblick, dass ich hier bin und dieses Leben genießen kann.
Also so auf der Reise in solchen Situationen, wie du sie gerade beschrieben hast, da kommt nicht der Gedanke, dass du mal den Kopf schüttelst und sagst, warum tue ich mir das eigentlich hier immer an? In welche Situation bringe ich mich hier eigentlich immer?
Dazu möchte ich zu gerne unterwegs sein. Wenn ich das nicht wollen würde, würde ich zu Hause bleiben und Salat und Tomaten anpflanzen. Das ist ja auch in Ordnung.
Das stimmt. Gehen wir mal zu deiner Art, Salat und Tomaten anzupflanzen, deine Art, einen 8000er stattdessen zu besteigen. Du bist dazu durch Pakistan gefahren, dein Zielland. Wie können wir uns dieses Land vorstellen? Ich glaube, die Mehrheit von uns war noch nicht in Pakistan. Wie sieht es da aus?
Also, das fängt schon im Iran an, dass es sehr trocken und sehr dürr ist. Wenn da keine Plantagen bewässert werden, wächst kaum mehr was. Und viele Flüsse und Flussbetten sind ausgetrocknet.
Ja.
Und die Menschen haben keine Möglichkeit, so wie wir jetzt, einfach Regen aufzufangen und mit Regen ihre Pflanzen zu gießen. Das heißt, sie müssen immer Grundwasser verwenden. Es ist sehr trocken, es ist sehr menschenleer. Viele Leute leben in den Städten. Und obwohl Pakistan das ein sehr bevölkerungsreiches Land ist, sieht man die Menschen eher überhaupt nicht, sondern die sitzen im Hinterland und leben da allerdings auch bis auf die Höhe von 3.000, 4.000 Metern, häufig in sehr einfachen Lehm- oder Steinhäusern und in Zelten.
Ja.
Und natürlich ist der Norden von Pakistan mit den ganzen Bergen des Karakorum und Himalaya unheimlich faszinierend. Und selbst die Menschen aus dem Süden von Pakistan machen dort Urlaub, um sich zu erholen von der Hitze und von dem Staub, der in den Städten sich ausbreitet. Und deswegen sind diese Gebiete natürlich auch, wie zum Beispiel die Märchenwiese am Nanga Parbat, häufig überlaufen. Und ich hatte großes Glück, dass ich dann im Basecamp am Fuße des Nanga Parbat und im Camp 1 völlig alleine war mit meinen Guides. Die meisten, wenn sie hochgehen ins Basecamp am Nanga Parbat, gehen am selben Tag wieder zurück. Und wir sind da geblieben. 2 Nächte auf 4.000 Metern.
Das ist zwar nur die Hälfte der Strecke, die man mit Glück und Können auf dem Nanga Parbat zurücklegen könnte, aber trotzdem finde ich eine unglaubliche Geschichte und Leistung. 8.125 Meter ist er hoch, der neunthöchste Berg unserer Erde, und Margot hat ihn nicht nur alleine mit dem Auto aus Hessen erreicht, sondern ist mit damals 68 Jahren auch, wie sie es gerade beschreibt, auf etwas mehr als 4.000 Meter aufgestiegen, so weit eben, wie man ohne Alpinerfahrung und Kletterausrüstung kommt. Eine wahnsinnige Leistung, denn der Nanga Parbat gilt als einer der am schwierigsten zu besteigenden Berge unserer Erde. Viele sind an ihm gescheitert, der Berg hat eine höhere Todesrate als der Mount Everest, deshalb nennt man ihn übrigens auch den deutschen Schicksalsberg oder auch Killer Mountain. Übersetzt bedeutet Nanga Parbat aber eigentlich nur der nackte Berg. Und den hat am 3. Juli 1953 der Österreicher Hermann Buhl zum ersten Mal erfolgreich bestiegen. Und 1970 gelang dann auch den Brüdern Günther und Reinhold Messner ein Aufstieg. Und zwar über die schwierige Südwand. Die ist mit 4.500 Metern die höchste Gebirgswand der Welt und extrem steil. Die Brüder sind dann im Westen wieder abgestiegen und haben damit nicht nur den Gipfel erreicht, sondern auch den Nanga Parbat damals zum ersten Mal erfolgreich überschritten. Beim Abstieg allerdings, das wissen sicherlich einige von euch, kam Günther Messner ums Leben, wie viele andere berühmte Bergsteiger vor und nach ihm. Völlig verständlich, dass Margot und viele andere Menschen dieser Berg so fasziniert und reizt. Deshalb schnell zurück zum Gespräch und zu Margots Reise und ihren Erfahrungen mit ihrem kleinen Geländewagen im Himalaya-Gebirge. Du fährst diese zigtausende Kilometer durch 40 Grad mit all den Herausforderungen, die du uns gerade beschrieben hast, aber auch diesen schönen Momenten, diesen Begegnungen mit den Menschen, das macht ja ganz viel mit einem, und kommst dann in diesen Bergen an, an diesem gemeinen Bergpass, den du im Vorhinein beschrieben hast. Was ist das für ein Gefühl, da deinem Ziel näher zu kommen, die Berge, die du so gerne sehen wolltest, endlich zu sehen?
Ja, das war schon, als ich auf dieser gefährlichsten Piste mit einem Auto von den Guides unterwegs war. Da kann man nicht mehr mit dem eigenen, auch nicht mit dem eigenen Jeep hinfahren, weil das zu schmal und zu gefährlich ist. Da habe ich den Nanga Parbat zum ersten Mal gesehen und das war natürlich unfassbar beeindruckend. Und dann erst spürt man, dass man tatsächlich unterwegs ist auch und dass man eine Distanz überwunden hat, von der man sich vorher nicht vorstellen konnte, was da alles passiert und wie weit das wirklich ist.
Ja, wie hast du dann diesen Ort in Erinnerung? Du beschreibst es, ihr seid dann noch diese 4.000 Meter, es ist ja auch nur die Hälfte in Anführungsstrichen. Ja. Dieser Berg ist ja so viel höher noch und ihr seid diese 4.500 Meter knapp zum Camp 1 noch hoch. Die meisten von uns werden auch noch keinen 8.000er bestiegen haben, möchte ich mal so raten. Wie hast du das in Erinnerung? Wie ist es da oben zu stehen, so wenig Luft zum Atmen zu haben, aber so viel zu sehen?
Das Schöne war, dass wir 2 Nächte im Basecamp auf 4000 Metern geblieben sind und ich sozusagen wirklich ganz in Ruhe diesen Berg anschauen konnte und immer wieder auch mir überlegen konnte, wo ist Hermann Buhl aufgestiegen, wo ist Messner aufgestiegen und wo würde ich aufsteigen, wenn ich das könnte und wie fühlt sich das an, an diesem 8000er zu stehen und es war wunderbares Wetter, der Himmel war klar, man hat den ganzen Berg gesehen und auch die höchste Spitze erahnt, die noch ein Stückchen weiter zurückliegt. Das ist schwierig, dort zu sein, weil man insbesondere nachts, wenn der Kreislauf runterfährt, plötzlich aufwacht und denkt, man stirbt, weil man zu wenig Sauerstoff im Blut hat. Und da muss man immer alle Muskeln bewegen, um sich wieder ein bisschen lebendig zu fühlen. Und auch der Aufstieg am nächsten Tag, das ist schon, ich war nicht wirklich akklimatisiert, sondern bin so ein bisschen zu schnell aufgestiegen. Und natürlich ist so ein Aufstieg dann, man kommt da voran wie eine Schnecke und denkt, meine Güte nochmal, was ist das nur? Und es ist einfach zu wenig Luft.
Ja.
Und die Muskeln haben zu wenig Sauerstoff und arbeiten nicht mehr so, wie man das gewohnt ist. Aber das weiß ich inzwischen. Ich war ja schon öfter auf höheren Bergen und weiß auch, dass ich nicht sterbe vermutlich und dass ich ganz langsam immer weiter hochkomme und dann in diesem Camp 1 stehe, am Fuß des Rakio-Gletschers und der Rakio-Seite und diesen Berg wirklich sehr nahe gekommen bin. Und das war, ich war einfach glücklich.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Hättest du so kräftezerrende Reisen gerne früher in deinem Leben gemacht?
Also, ich war auch früher unterwegs, als die Kinder klein waren. Ich war mit 24 ein Jahr in Marokko, das war auch recht kräftezehrend. Und natürlich, wenn ich mir vorstelle, ich wäre mit 20 oder 30, hätte ich trainiert, hätte ich vielleicht sogar einen 8000er besteigen können. Aber ich weiß, dass der Berg ja überall ist. Der ist ja auch am Fuße da und nicht nur an der Spitze. Ich bin jetzt nicht so, dass ich denke, ich muss da unbedingt hoch und ich muss es unbedingt schaffen, sondern ich bin glücklich mit dem, was ich machen kann.
Aber woher nimmst du diese Energie? Die dünne Luft hast du gerade schon beschrieben, die Kälte, die Nächte im Zelt oder in einfachsten Hütten, das ist ja für jeden kräftezerrend. Aber sprechen wir es mal aus, du warst 68. Also das finde ich so eine unfassbare Leistung, wenn ich mir das vorstelle mit 36. Ich komme da nicht hoch, bin ich mal fest von überzeugt. Hab's auch noch nicht versucht, aber...
Also ich komme auch nicht auf jeden Berg. Letztes Jahr nach der Fahrradtour wollte ich den Ararat in der Türkei besteigen. Der ist 5000 Meter. Da bin ich dann bei 4,2 gescheitert mit Höhenkrankheit. Das hat mich ganz schön genervt. Aber dann bin ich 10 Tage oben geblieben auf 3200 und habe den Vulkan von dort aus besucht und wahrgenommen. Die Energie kommt einfach daraus, dass ich es gerne machen möchte.
Ganz einfach. Es klingt wirklich bei dir immer so ganz einfach, aber es ist wahrscheinlich wirklich diese riesige Abenteuerlust, die da als Antrieb jeden Zweifel und jede Angst auch zur Seite schiebt.
Angst und Zweifel habe ich insbesondere in den Tagen, bevor ich aufbreche. Wie jetzt zum Beispiel zum Nordkap. Ich werde über Oblast Kaliningrad, also durch Russland reisen und das Baltikum. Und natürlich weiß ich, dass Reisen mit Motorrädern gefährlich sind, weil man stürzen kann, weil man übersehen wird von anderen Autos und so weiter. Aber alle Zweifel und Ängste hindern mich nicht daran, aufzubrechen.
Was ist denn der schwierigste Moment für dich? Ich habe es in der Doku gesehen, bei dir sind immer wieder Tränen in den Augen, oft auch Vorfreude, Erleichterung. Da gibt es diesen Punkt beim Losfahren, da gibt es den Punkt unterwegs und dann gibt es die Wiederkehr am Ende, das Nachhausekommen. Welcher Punkt ist für dich so der schwerste?
Also wenn ich mich entscheide, eine Reise zu machen und den Entschluss gefasst habe, die Reise zu machen, ist alles okay. Aber wenige Wochen oder Tage vor der Abreise wird's dann immer ein bisschen eng. Da frage ich mich tatsächlich, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Aber dann, wenn ich unterwegs bin und die ersten paar Tage überlebe und sehe, dass es alles geht, dann ist es einfach nur schön. Und dann wird es immer schöner. Und der Moment, wo ich weiß, jetzt fange ich an zurückzufahren und ich werde bald wieder zu Hause sein, der ist schon ganz schön krass dann, weil es ja so schwierig ist, sich aus seinem Alltag zu lösen und alles zurückzulassen und mit zwei Paar Unterwäschegarnituren loszugehen und nicht zu wissen, wo man die Wäsche waschen kann und wo man was zu essen bekommt und wo man schlafen kann.
Wie schaffst du es, diesen Schritt zu gehen? Ich glaube, ganz viele Abenteuer und ganz viele Menschen scheitern genau an diesem Punkt zwischen diesen Träumen und dem Machen.
Ich habe erlebt, dass es alles funktioniert, dass man etwas zu essen bekommt, weil überall, wo Menschen sind, gibt es was zu essen und zu trinken und auch ein Bett, das vielleicht nicht dem entspricht, was man gerne hätte, aber das reicht ja dann, wenn man irgendwie schlafen kann. Und wenn ich mit einem Fahrzeug unterwegs bin, auf Straßen finde ich auch immer Benzin. Mhm. Und wie gesagt, ich habe immer und überall in jedem Land, wo ich war, Menschen getroffen, die mir in Notfällen geholfen haben. Und diese Erfahrung kann ich, auch wenn ich sie jetzt nicht beweisen kann, kann ich davon ausgehen, dass es wieder so sein wird.
Ja. Ist das der Grund, warum du auch immer wieder aufbrichst, um genau diese Erfahrungen immer wieder zu sammeln? Oder was steckt dahinter? Vielleicht auch ein Gefühl von sich selbst was beweisen wollen?
Nein, also ich muss mir nichts beweisen und ich muss auch niemandem was beweisen. Ich würde ja hier im Dorf, wo ich lebe oder in der Kreisstadt, wo ich bin, habe ich Freunde und bin in Peergroups und auch dort sind die Menschen hilfreich, freundlich und entgegenkommend. Mhm. Ich flüchte ja nicht weg, um nicht einsam zu sein oder irgend sowas, sondern ich bin ja hier gut aufgehoben und es läuft alles. Ich möchte tatsächlich neue Eindrücke sammeln. Ich möchte die Welt kennenlernen und ich möchte mich kennenlernen, wenn ich in der Welt unterwegs bin.
Jetzt hast du gerade genau diese beiden Personen, in Anführungsstrichen, diese Anteile in dir beschrieben. Die Mutter, Großmutter, Nachbarin, Freundin, die zu Hause ist und sehr gut integriert ist, aber eben auf der anderen Seite diese abenteuerlustige Weltenbummlerin, die sich in alle möglichen Situationen stürzt. Wie schaffst du es, das so im Einklang zu halten? Oder ist das für dich überhaupt, fühlt sich das so an, als müsstest du sie in Einklang bringen?
Ich bin ja nicht nur eine Person, ich bin ja alle. Und wenn ich unterwegs bin, dann ist einfach der Schwerpunkt auf den Abenteuern. Und wenn ich hier bin, dann ist der Schwerpunkt auf der Nachbarin. Mhm. Ich bin ja nicht nur eine Funktion. Ich habe viele Funktionen und habe viele Anteile in meinem Menschsein. Und die möchte ich natürlich alle möglichst ausleben.
Du hast mal gesagt, vor jeder Reise steht ein Traum. Dein Traum hinter deiner Reise mit dem Lader, den haben wir erkundet. Dein nächster Traum ist dann wahrscheinlich die Reise zum Nordkap, die schon morgen losgeht.
Ja.
Was genau ist da dein Ziel?
Also natürlich ist die Kugel am Nordkap das Ziel. Ich war schon mal am Nordkap mit dem Lader Niva, da habe ich das getestet. Das Auto, um zu sehen, ob das funktioniert. Und jetzt möchte ich natürlich nochmal mit dem Motorrad dahin, weil das alle machen mit dem Motorrad. Und man natürlich das mit dem Motorrad machen muss, mit dem Auto ist es zu einfach.
Ja.
Dort oben zu sein, am Ende der europäischen Welt, die wir auf dem Landweg erreichen können und zu wissen, dass dort oben die Erdseite auf unserer Seite aufhört und es auf der anderen Seite dann rund weitergeht. Das sind natürlich Orte, die man gerne sehen möchte und erfahren möchte auch.
Ja, man kann die Strecke auch zu Fuß laufen. Johanna Geils hatten wir hier im Interview zu Gast. Die ist ans Nordkap zu Fuß gelaufen.
Ja.
Auch ganz spannende Erfahrung. Liebe Margot, ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz tolle Erlebnisse auf deinem nächsten Abenteuer, von dem wir dann sicherlich irgendwo auch hören und lesen werden.
Vielen Dank.
Gerne. Danke fürs Gespräch.
Danke auch.
Wenn ihr jetzt völlig zu Recht sagt, von dieser Frau will und muss ich unbedingt mehr sehen, mehr hören, mehr lesen, alles gar kein Problem. Ich packe euch mal alle Infos und Links in die Shownotes dieser Folge. Margot hat nämlich unter anderem tolle Bücher von ihren Reisen geschrieben und wurde auch ein paar Mal für Dokus von Filmteams begleitet. Ganz aktuell könnt ihr Margots Reisen bei Facebook folgen. Auch dahin kommt ihr über die Beschreibung dieser Folge. Und wenn ihr dann sowieso schon da drin seid, dann lasst doch gerne mal direkt eine Bewertung da und empfehlt unseren Podcast an alle Abenteurer weiter, die ihr so kennt. Das war unser Beitrag zu eurem Fernweh für den Moment. Noch mehr Reiseinspirationen gibt's natürlich jederzeit in unseren Artikeln auf reisereporter.de und hier im Podcast dann wieder in der neuen Folge in 2 Wochen. Bis dahin, macht's gut, ciao!